Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Mit Dina Netz im Studio, guten Tag. Heute stellen wir Ihnen im Büchermarkt zwei Romane vor, die zufällig aus Zürcher Verlagen stammen, was einmal mehr beweist, welche wichtige Rolle die Schweiz im deutschsprachigen Literaturbetrieb spielt. Der Franzose Patrick Deville tritt zum ersten Mal mit einem Familienroman an die Öffentlichkeit. Tabac Tabac heißt sein Buch, das im Bilger Verlag erschienen ist und das wir gleich vorstellen. Vorher ein Titel aus dem Unionsverlag von der Autorin, die auch Korea Stephen King genannt wird, Jong Yu Jong. Jong, 1966 geboren, hat zunächst als Krankenschwester und dann als Sachverständige der staatlichen Gesundheitsversicherung gearbeitet. Sie kennt sich also aus mit Körpern, Krankheitsbildern und Todesarten. Schon in ihrem Thriller »Sieben Jahre Nacht« rekonstruierte sie einen Tathergang mitsamt psychopathologischer Vorgeschichte. Ihr neuer Thriller, »Der gute Sohn«, stand bei Erscheinen auf der Krimi-Bestenliste von Deutschlandfunk Kultur. Er handelt von einem Sohn, der sich nach und nach als alles andere als gut erweist. Katharina Borchert hat den Roman gelesen und mit Jong Yu Jong gesprochen. Und so beginnt »Der gute Sohn«.
Eines Morgens erwacht Yu Jin in blutverkrusteter Kleidung. Selbst seine Socken sind steif vor geronnenem Blut. Was ist passiert? Noch schlaftrunken schießen Erinnerungsfetzen durch seinen Kopf.
Vor meinen Augen tanzen sonderbare Bilder. Gelblich trübe Lichtkegel der aneinandergereihten Straßenlaternen im Nebel. Das aufgewirbelte Flusswasser unter meinen Füßen. Der auf Regen nasser Straße sich überschlagende scharlachrote Regenschirm. Die an einer Baustelle im Wind flatternde Sichtschutzplane.
Bildausschnitte, die im Laufe des Romans wieder auftauchen und sich wie feine Kettenglieder zu einer Abfolge formieren, einem Tathergang samt seiner bedrückenden Vorgeschichte. Doch zu Beginn des neuen Thrillers von Jong Yu Jong kann sich Yu Jin erstmal an nichts erinnern. Weil er es ist, der diese Geschichte erzählt, weiß der Leser nur gerade so viel wie Yu Jin selbst. Eine bewusste Entscheidung, sagt die Autorin Jong Yu Jong.
Ich wollte zeigen, wie das Böse im Menschen wirkt. Deshalb konnte ich das Buch nicht aus personaler Perspektive schreiben. Ich hätte meine Hauptfigur darin nicht so ehrlich und ungeschützt begegnen können. Ich wäre ihr auch immer ein kleines Stückchen voraus gewesen. Stattdessen habe ich mich komplett in diesen Psychopathen eingefühlt. So konnte ich zeigen, wie er die Welt sieht. Deshalb war die Ich-Perspektive wichtig.
Ich-Erzähler Yu Jin hieft sich aus dem Bett, entdeckt einen völlig verwüsteten Wohnbereich und seine tote Mutter. Jemand hat ihr den Hals durchgeschnitten. Mühsam beginnt er, sich an den Vorabend zu erinnern. Er deutet die Spuren im Haus, rekonstruiert die zeitliche Abfolge einiger Handyanrufe und verknüpft das Ganze mit seinen Erinnerungsschnipseln. Eine Technik übrigens, die Jong Yu Jong schon in ihrem Thriller »Sieben Jahre Nacht« hervorragend und aus vier Perspektiven zugleich umgesetzt hat. Hier nun, in »Der gute Sohn«, ist es nur Yu Jin, der erzählt und dem klar wird, er selbst war es, der die Mutter im Streit getötet hat. Jahrelang hat sie ihren Sohn engmaschig kontrolliert, obwohl er schon 25 ist, Jura studiert und soeben die Zulassung zu einer renommierten Law School bekommen hat. Trotzdem muss er abends um 21 Uhr zu Hause sein. Er darf keinen Alkohol trinken und muss täglich seine Medikamente einnehmen, denn er leidet unter Epilepsie. Sagen zumindest die Mutter und ihre Schwester, die die verschreibende Ärztin ist. Die Medikamente aber machen ihn müde. Heimlich setzt er sie manchmal ab. Dann platzt er geradezu vor Energie und es treibt ihn hinaus auf die Straße, vor allem nachts. Lange denkt man, Mutter und Tante haben dem armen Yu Jin das Leben zur Hölle gemacht. Kein Wunder, dass er irgendwann das Messer zückt. Erst als er auf das Notizbuch seiner Mutter stößt, indem sie Beobachtungen zu ihrem Sohn aufgeschrieben hat, kommt eine, wenn auch leise, so doch zweite Erzählstimme hinzu.
Die Mutter merkt schon früh, dass ihr eigener Sohn ein Psychopath ist. Was tut so eine Mutter dann? Diese Frage trieb mich um. Sie will die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr Sohn Teil der Gesellschaft bleibt, dass er niemandem Schaden zufügt und sich wie ein normaler Mensch benimmt.
was dazu führt, dass sie ihn hinters Licht führt, gemeinsam mit ihrer Schwester, die die psychopathologische Hirnstruktur des schon früh zu Grausamkeiten neigenden Jungen vor Jahren medizinisch untersucht hat. Ein furchterregender Sohn, der an Doris Lessings familiensprengendes fünftes Kind erinnert. Bei Jong Yu Jong aber bleibt die Restfamilie zusammen und der Schein aufrechterhalten. Eugene selbst ahnt nichts von seiner abnormen Disposition, denn er nimmt ja dämpfende Mittel. Wie er sich nun selbst auf die Spur kommt, liest sich sehr spannend. Dabei deutet er, gleich einem Detektiv, klassische Indizien wie Tatwerkzeug, Blutspuren und nasse Schuhe. Blitzartig kehren auch immer mehr Erinnerungen zurück, ausgelöst durch Geräusche, Gerüche und kleine Erlebnisse in den Tagen nach dem Muttermord. Für ihren fünften Thriller hat Jong Yu Jong viel recherchiert.
Diesem Buch liegt einige medizinische Forschung zugrunde, und zwar darüber, wie der Mechanismus der menschlichen Erinnerung funktioniert. Damit habe ich mich intensiv beschäftigt, habe zum Beispiel Fallstudien zu totaler Amnesie gelesen. So wurde mir klar, wie Erinnerungen geformt sind und wie sie auch wiederhergestellt werden können. Auf der Basis dessen habe ich dann meinen Roman konzipiert.
Eugenes Amnesie rekonstruiert Jong Yu Jong genauso glaubhaft, wie sie sukzessive auflöst. Bloß, dass sie dabei zu viel erklärt. Klar, jeder Erkenntnisschritt von Eugene muss in Text umgewandelt werden, damit der Leser folgen kann. Manchmal aber ist es des inneren Monologs zu viel, zum Beispiel hier.
Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass mein Körper wieder in den Normalzustand zurückkehrt, wenn ich die Medikamente absetze. Also ist mein Geruchssinn Teil meines wahren Ichs. Wenn das dazu führt, dass ich die Welt auf eine bestimmte Art wahrnehme und dies auf mein Leben einen bestimmten Einfluss ausübt, welcher wiederum mein Leben in eine bestimmte Richtung führt, dann wird es vermutlich ein Problem. Ob meine Tante mir deshalb die Medikamente verschrieben hat?
Jong Yu Jong wagt viel in diesem Roman. Zum einen probiert sie eine ungewöhnliche Thriller-Konstruktion, in der der Täter zugleich der Ermittler ist. Dabei wirft sie die Grundfrage auf, inwiefern Eugene wirklich böse ist. Ist er tatsächlich bloß eine Marionette seines vegetativen Nervensystems, wie er selbst glaubt? Immerhin hat er an der ehrlichen Aufklärung seiner Geschichte größtes Interesse. Zuweilen agiert er komplett gefühllos. Es wird noch weitere Blutopfer geben in diesem Roman. Oft aber empfindet er durchaus etwas für seine Familie und fröstelt angesichts seiner Untaten. Sein Problem ist, dass ihn die untergeschobenen Medikamente so weit runterreguliert haben, dass er sich emotional oder sogar moralisch nicht hat entwickeln können. Hätte er das ohne diese Präparate vielleicht geschafft? Wichtige Fragen, die Jong Yu Jong noch hätte vertiefen können. Wieso hat sie Eugene ausgerechnet Jura studieren lassen? Wie steht er selbst zu Recht, Unrecht und gesetzlichen Regelwerken? Gelegentlich zitiert die Autorin auch Darwin. Meint sie, dass Eugene der Fittere, der Stärkere ist und sich als Stärkerer natürlicherweise durchsetzen muss? Manchmal sprechen in ihm auch zwei einander widerstreitende Stimmen, die Team Blau und Team Weiß heißen. Diese Stimmen aber treten nur selten auf und bleiben Zaungäste seines Bewusstseins. Zu einer wirklich schizophrenen Erzählstruktur reifen sie nicht aus. So sind Recht, Moral, psychische Struktur des Menschen Punkte, die eine wichtige Rolle in diesem Thriller spielen. Die Autorin aber tippt sie nur an. Hätte sie sich intellektuell mehr getraut, dann hätte sie ihrem hervorragend angelegten Roman auch eine philosophische Dimension geben können.
Das sagt Katharina Borchardt über Jong Yu Jong, der gute Sohn. Kyung-hae Flügel hat den Roman aus dem Koreanischen übersetzt. Er ist im Unionsverlag erschienen. Patrick de Ville ist einer der wenigen Reisenden unter den französischen Schriftstellern. Olivier Rollin wäre da noch zu nennen oder Jean-Marie Blas de Robles. Nicht viele französische Autorinnen und Autoren suchen ihre Stoffe außerhalb der Heimat. Der 1957 geborene Patrick de Ville ist ein besonders exzessiver Reisender und selbst daheim reist er gewissermaßen im Kopf. Er leitet das Haus für ausländische Schriftsteller und Übersetzer in Saint-Nazaire. Nach ersten experimentellen Romanen fing Patrick Duville an, den Spuren legendenumwobener Abenteurer zu folgen, denen des Glücksritters William Walker zum Beispiel, der Nicaragua unterjochen wollte, oder denen des Arztes und Forschungsreisenden Alexandre Yersin, der den Impfstoff gegen die Pest entwickelte. Im neuen Roman Tabataba nun lernen wir einen anderen Patrick Duville kennen. Zwar wendet er wieder die erprobten Recherchetechniken seiner Reiseromane an, diesmal jedoch auf seine Vorfahren. Nach der Ferne untersucht Duville diesmal das heimische Frankreich. Christoph Formweg hat Tabataba gelesen und sich zuerst gefragt:
Warum wendet sich ein passionierter Weltenbummler wie Patrick Duville plötzlich der französischen Heimat zu? Dem Stammbaum der eigenen Familie bis zurück in die Mitte des 19. Jahrhunderts? Aus Nostalgie oder gar Eitelkeit? Immerhin ist der fast 500 Seiten starke Roman Tabataba in Frankreich pünktlich zu Duvilles 60. Geburtstag erschienen. Nur so viel vorweg. Ein Nabelschauer wird Patrick Duville nie werden. Auch in seinem Familienroman bleibt er stets ein diskreter, detailbesessener, elegant und präzise formulierender Schriftsteller und Spurensucher. Anlass für sein Buch Tabataba ist das Erbe seiner verstorbenen Tante Mon gewesen. Ihr Familienarchiv barg Tagebücher, Briefe, Erinnerungsstücke und Kubikmeter alter Zeitungen. Für den Nachfahren Anlass genug, die Orte der Familiengeschichte noch einmal mit dem Auto anzusteuern. Mehr als 2 Jahre lang ist Patrick Duville mit Unterbrechungen für seinen Roman unterwegs gewesen. Vor allem in der französischen Provinz, fernab der Touristenrouten. In seinem brillanten, bildstarken Einstieg rückt er einen seiner vielen magischen Orte ins Visier. Eine riesige psychiatrische Anstalt am Atlantik, unweit von Saint-Nazaire, genannt das Lazarett. In dieser von einer Mauer umgebenen Kleinstadt hat Duville Ende der 50er, Anfang der 60er Jahre seine Kindheit verbracht. Inmitten von 1000 geistig Schwerbehinderten.
Unter ihnen fand ich meine besten Kameraden. Besonders einer von ihnen, ein umnachteter Einzelgänger, der bei allen nur Tabataba hieß, konnte, wenn das Wetter es erlaubte, stundenlang auf den Stufen des monumentalen Tors sitzen und warten. Dabei wippte er mit dem Oberkörper vor dem graugrünen Wasser langsam vor und zurück und psalmodierte Tabataba, Tabataba. Mit einer perfekten Zäsur in der Mitte des Alexandriners. Zum Ende des ersten Halbverses erreichte sein Oberkörper die tiefste Position. Und beim Aussprechen des zweiten hob er sich wieder, ohne dass ihm je die Kippe aus dem Mund gefallen wäre.
Zu dieser Zeit beginnt auch Patrick Duvilles Faszination für die Literatur. Sie wird sein einziger Trost, als ihn die Ärzte wegen eines zu kurzen Beins mehr als 1 Jahr lang in Gips legen. Ein einsamer Alltag zwischen Bett und Rollstuhl beginnt. Zur Retterin wird besagte Tante Mon, die Familienarchivarin, die ihm früh das Lesen beibringt. Auch darf er zu den Vorstellungen im anstaltseigenen Theater, wo sein Vater als Sänger arbeitet. Doch nicht nur mit Dramen, Komödien und Abenteuerromanen vertreibt sich der Junge die Langeweile, sondern auch mit dem großen Atlas. Anhand der Landkarten unternimmt er in der Fantasie erste Ausflüge in die Ferne. Hier liegt der Keim für die Reisewut des erwachsenen Schriftstellers. Die vielen Ortswechsel sind aber nur ein Grund für die innere Dynamik und Spannung von Patrick Duvilles Romanen. Hinzu kommen Zeitsprünge durch die Jahrhunderte, welthistorische Querverweise und Assoziationen sowie das Heranzoomen ungewöhnlicher Details, die man selten in Geschichtsbüchern findet. Globalisierung heißt für ihn, dass Ereignisse nicht mehr isoliert betrachtet werden können, sondern nur in ihren Kontexten. Diese Einsicht ist die Basis von Patrick Duvilles literarischem Programm.
Wie ein Satellit, der auf den Planeten blickt, während er sich dreht und dabei Millionen von alltäglichen Ereignissen festhält, oder wie jener Geschichtsschreiber, der laut Fenelon keiner Zeit, keinem Lande angehört, versuchte ich, mit geschlossenen Augen reglos auf diesem Bett liegend, das simultane Geschehen festzuhalten.
Das simultane Geschehen, das heißt für die französische Geschichte seit Mitte des 19. Jahrhunderts vor allem die Fixierung auf den vermeintlichen Erzfeind Deutschland. Im Roman Tabataba, und das macht ihn auch für deutsche Leser interessant, kann man erfahren, wie Patrick Duvilles Vorfahren die 3 großen Kriege erlebten. Denn ob 1870-71, im Ersten Weltkrieg oder während des Blitzkriegs der Wehrmacht, Sie wohnten immer in der Invasionszone nordöstlich von Paris. Bewegende Briefe und Tagebucheintragungen des Großvaters zeugen von beiden Weltkriegen. Und auch der noch jugendliche Vater führt beim Exodus der Familie 1940 in Richtung Süden Tagebuch. Diese Texte bekommen dadurch eine eigenwillige Note, dass Patrick de Ville die Orte des Geschehens heute noch einmal ansteuert. So stürzt der Leser immer wieder zurück aus dem Kriegsgeschehen in eine prekäre Gegenwart. Denn große Teile der nordfranzösischen Provinz sind heute buchstäblich ausgebrannt. Die Zahl der Arbeitslosen wächst. Das alte Frankreich existiert nur noch in Denkmälern, alten Hausfassaden und Friedhöfen.
Wie jedes Mal seit dem letzten Mai stieg ich nach einem Apnoe-Tauchgang in die Tiefen der französischen Vergangenheit wieder auf, setzte mich vor einem fernen Hotelzimmer an den Strand und versuchte wieder Atem zu schöpfen und alles aus weiter Ferne zu sehen und die Kurzsichtigkeit des Gallozentrismus zu vermeiden.
Mit solchen Distanzwechseln öffnet Patrick de Ville den Blick für weitere Einsichten. Denn selbst in der Ferne, ob im Sudan, in Peru, Japan oder Mali, sucht er nach Spuren der französischen Geschichte. Für die einstige Kolonialmacht ist das selten schmeichelhaft. Denn die Europäisierung des Planeten bedeutete den Export von Gewalt und Ausbeutung. Dabei demonstriert de Ville immer wieder seine enorme Belesenheit. Mit brillanten Zitaten seiner Reisebegleiter Victor Hugo und François-René de Chateaubriand oder wunderbar sarkastischen Kommentaren von Marcel Proust. Und er wechselt immer wieder ins Präsens, um sich in die Lebenslagen seiner Vorfahren hineinzuversetzen. Dann fühlt er sich, wie er nicht ohne Ironie anmerkt, als
Gott der Marionetten.
Im Roman Tabataba, hervorragend übersetzt von Sabine Müller und Holger Fock, gab es für Gott de Ville eine doppelte Herausforderung. Erstens, ohne jedes Pathos über seine eigene Familie zu schreiben. Und zweitens, ohne einen Abenteurer als Hauptfigur auszukommen und die Leser trotzdem zu fesseln. Beides ist ihm gelungen. Denn Patrick de Villes eigentliche Abenteuer sind die Recherche und ihre literarische Strukturierung. Allem politischen Ernst zum Trotz gibt es dabei auch einiges zu schmunzeln. Etwa, wenn er als Running Gag auf die vielen Zufälle verweist, die seine eigene Geburt ermöglicht haben. Bis hin zu dem Autoreifen, der ausgerechnet in jenem Kaff platzte, in dem seine Mutter lebte. Und Patrick de Ville selbst? Privates spart er auch diesmal lange aus. Nur auf den letzten Seiten gibt es ein Geständnis, weil es zur Geschichte des Buchs gehört. Denn aus Liebe zu einer Frau hat er den Kindheitsfreund Tabataba nach fast 500 Seiten aus der eigenen Vorstellungswelt verbannt. Sonst hätte er an diesem Roman wahrscheinlich bis ans Ende seiner Tage weitergeschrieben. So wie der viel zitierte Sisyphus, der nicht davon lassen konnte, seinen Fels den Berg hinaufzurollen. Denn Frankreichs Geschichte geht ja weiter. Und wer kennt schon jede Nuance? Mehr noch, zu den Freiheiten, die sich Patrick de Ville immer wieder herausnimmt, gehört auch die Sprengung der Grenzen, die der Geschichtsschreibung gesetzt sind. So, wenn er auf die verweist, die ebenfalls Opfer der Gier und des Wahnsinns der Machthabenden geworden sind, all jene nämlich,
die nicht leben konnten, die nicht geboren werden konnten, weil diejenigen vorzeitig starben, die ihre Eltern hätten werden sollen. Die Phantome der Kinder.
Ein Zitat aus Tabataba, dem neuen Roman von Patrick de Ville. Holger Fock und Sabine Müller haben das Buch aus dem Französischen übersetzt. Es ist im Bilger Verlag erschienen und Christoph Formweg hat es besprochen. Patrick de Ville hat sich das Buch sozusagen selbst zum 60. Geburtstag geschenkt. Wir haben es gehört und heute gratulieren wir noch zu einem 65. Geburtstag. Sie sind 10 × 10 cm klein, 20 Gramm leicht und inzwischen gibt es 2300 von ihnen, die Pixi-Bücher. Sie kommen auf die Traumauflage von 12 Millionen Exemplaren pro Jahr und auch mit 65 geht der rothaarige Kobold mit der Zeit. Pixi-Bücher gibt es inzwischen auch als Apps mit Animationen. Und das war's vom Büchermarkt. Politische Literatur gibt es heute ab 19.15 Uhr in der Sendung Andruck. Darin zieht Dominik Enste eine kritische Bilanz der Idee des bedingungslosen Grundeinkommens. In Forschung aktuell geht es gleich nach den Nachrichten um die kulinarischen Vorlieben der Seidenpflanzenwanzen. Uli Blumenthal verrät Ihnen mehr. Jetzt verabschiedet sich am Mikrofon Dina Netz.